Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo und willkommen zum vorletzten Profil-Podcast vor der US-Wahl. Mein Name ist Robert Reichler, ich bin stellvertretender Chefredakteur und bei mir ist wie immer Siobhan Geetz. Hallo Siobhan.
Hallo.
Aus dem Auslandsressort und aus dem Online-Ressort heute zum ersten Mal Natalia Anders.
Hallo.
Natalia. Tja, wir haben es uns zur Routine gemacht, immer mit den Umfragen zu beginnen. Nun ist es tatsächlich so, dass die Umfragen einfach so knapp sind und immer knapper werden, dass manche Zeitungen in den USA bereits schreiben, es ist ein bisschen lächerlich geworden, jetzt zu vermelden, dass der Abstand von 0,7 auf 0,2 Prozentpunkte geschrumpft ist, denn tatsächlich ist das alles ohnehin innerhalb der Schwankungsbreite und sagt eigentlich wenig aus. Die Swing States sind de facto den Umfragen nach unentschieden. Es lohnt sich aber, eine Sache zu erwähnen, nämlich die Umfragen des Jahres 2020, als die letzten Wahlen stattgefunden haben zwischen Trump und Biden, lagen arg daneben. Und der Wahltag 2020 war ein echtes Fiasko für die Umfrageinstitute. Darauf wollte ich jetzt nochmal hinweisen und kurz eine Rückblende. Wisconsin zum Beispiel, einer der Swing States, wo es jetzt extrem knapp ist, wurde damals vorhergesagt, dass Biden 10 Prozentpunkte vorne liegt. Mhm. Und tatsächlich hat er den gewonnen mit weniger als einem Prozentpunkt. In North Carolina hat sich sogar umgedreht, da lag er 2 Prozentpunkte vorne in den Umfragen und hat dann verloren um einen Prozentpunkt. Das heißt, Umfragen sind Umfragen. Wahnsinnig knapp heißt, es muss auch nicht notwendigerweise wahnsinnig knapp sein.
Und aber was bedeutet das für die jetzigen Wahlen und für die jetzigen Umfragen? Sollen wir die komplett ignorieren oder hat man gelernt aus den Fehlern?
Sollen wir nicht. Die Umfrageinstitute waren damals natürlich bestürzt über ihre eigenen Fehler, denn es war ein tatsächlich so eigentlich flächendeckender Fehler. Es war nicht so, dass ein paar Umfrageinstitute so gelegen sind und die anderen so, sondern insgesamt sind wirklich alle daneben gelegen. Und die haben natürlich alles unternommen, um ihre methodischen Fehler auszugleichen. Das wird jetzt zu weit führen, was man da alles machen kann, aber die haben sich überlegt, woran kann es gelegen haben? Haben die Leute falsche Angaben gemacht? Haben wir nicht das richtige Sample? Gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sehr stark für Trump stimmen und die in Umfragen einfach nicht erfasst werden? All diese Fragen. Und wir können jetzt mal davon ausgehen, dass die zumindest einiges unternommen haben, um den Fehler auszugleichen. Wie es da tatsächlich ist, werden wir natürlich erst am Wahltag oder vielleicht sogar ein paar Tage später sehen.
Das heißt, wir können den Umfragen insofern vertrauen, dass es einfach sehr knapp ist tatsächlich.
Naja, möglicherweise auch nicht. Also wenn eine Umfrage falsch ist, dann kann sie in alle Richtungen falsch liegen. Aber jedenfalls nehmen auch die jeweiligen Wahlkampfteams der beiden Kandidaten an, dass es sehr knapp ist und unternehmen jetzt alles, um noch Wählergruppen zu identifizieren, die man in letzter Sekunde motivieren kann, für sie zu stimmen, für ihre Kandidaten. Und die sind sehr datenzentriert. Also die haben die Daten gerade in den Swing States von den Wählern, von den Kleinstwählergruppen und denen ordnen sie zum Beispiel eine sogenannte Contactability Score zu. Das ist ja quasi ein Wert, wie schwierig ist es, diese Personengruppe medial oder sonst wie zu erreichen. Und dann überlegen sie, wie könnten wir die erreichen, über welche Medien, wo sollten wir auftreten, wo sollten wir Werbung schalten, wo sollte Harris oder Trump auftauchen. Das sind jetzt so die Überlegungen in den Wahlkampfteams und man sieht das auch am Wahlkampf. Donald Trump selbst sieht das alles wie üblich ein wenig lockerer. Die Strategie in seinen Worten klingt das so. Hören wir uns das kurz an.
Jill, get your fat husband off the couch. Get that fat pig off the couch. Tell him to go and vote for Trump. He's going to save our country.
Er sagt also, get the fat pig off the couch. Heißt, hol das dicke Schwein von der Couch und bewege es dazu, für mich zu stimmen, denn Trump wird Amerika retten. So sieht er das tatsächlich, sind die Strategien wesentlich feiner. Und wir haben in den letzten Folgen dieses Podcasts schon besprochen, dass zum Beispiel Kamala Harris in traditionellen Medien, im Time Magazine und ähnlichen, deutlich weniger auftaucht. Und jetzt haben wir genau deshalb auch dich, Natalia, eingeladen, um uns zu erzählen, wo sie tatsächlich auftaucht. Denn es gibt Medien, die uns zum Teil gar nichts sagen, die aber durchaus große Reichweite haben. Und Kamala Harris ist zum Beispiel in diesen Medien aufgetreten.
Ja, genau. Also was Kamala Harris auf jeden Fall hat und was sich viele PolitikerInnen von ihr abschauen könnten, ist, sie hat ein extrem gutes Social-Media-Team. Das Social-Media-Team spezialisiert sich auf bestimmte Plattformen, passt ihren Content demnach an. Auf Instagram, wo zum Beispiel mehr Millennials sind, sieht man Grafiken mit etwas mehr Kontext oder Videos mit Zusammenschnitten von ihren Reden oder TV-Diskussionen. Auf TikTok, wo die Zielgruppe nochmal jünger ist, versucht das Team eben Zusammenschnitte aus viralen Sounds, Zusammenschnitte von ihren TV-Diskussionen auf eine lustige Art rüberzubringen, sodass es teilweise sogar erinnert daran, wie Fans ihre Stars mögen und wie Fans ihren Stars Videos machen. Und das sind eben so Zusammenschnitte, sogenannte Fanclips, die Kamala HQ zum Beispiel teilt.
Kamala HQ ist so quasi das Social Media Headquarter von Kamala Harris.
Das ist das Social Media Headquarter von Kamala Harris. Als Beispiel haben wir da den Zusammenschnitt eines CBS-Interviews, in dem Harris sagt, dass sie eine Glock besitzt, also die Waffe der Firma Glock. Und als der Interviewer sie fragt, ob sie auch schießt, dann sagt sie ja auf einer Schießstation. Und das Video können wir jetzt hier kurz abspielen.
I have a Glock.
Have you ever fired?
Yes, I have. At a shooting range. Yes, of course I have.
Also ja, eben wie man sieht oder wie man hört, Kamala Harris hat es geschafft, einen Eindruck zu machen, dass irgendwie einerseits mit ihrer Art, sie hat eine sehr laute Lache, sie sagt immer wieder lustige Sprüche, viele Leute empfinden sie auch als eine lustige Person, sie trägt Sneaker statt hohen Schuhen, sie trägt Jeans, sie ist irgendwie einerseits irgendwie bodenständig, aber andererseits schafft sie es auch, Inhalte, die vor allem junge Menschen interessieren, zu vermitteln.
Aber sind diese Videos zugeschnitten auf junge Frauen? Weil man hat auch ein bisschen, also ich meine, ich bin nicht auf TikTok. Ich glaube, viele Leute, die jetzt nicht total jung sind, die kriegen das gar nicht mit. Aber was ich schon mitbekommen habe, ist, dass sie auch viel spricht über Gewalt an Frauen und über Abtreibung. Oder sind diese Videos sozusagen für alle jungen Menschen? Oder macht sie da nochmal einen Unterschied zwischen jungen Männern und jungen Frauen?
Diese Videos sind schon für alle junge Menschen, aber man merkt schon, dass vor allem junge Frauen ihre Zielgruppe sind. Vielleicht bin ich da auch nicht die richtige Person, die darüber reden sollte, weil ich ja selber eine junge Frau bin und ich die Videos teilweise sehr ansprechend finde. Wenn wir uns zurückerinnern an den Sommer, da hat Kamala Harris ja ihre Social-Media-Kampagne mit Kamala is Brad gestartet. Brad heißt auf Englisch so viel wie Göre und Charlie XCX, die ist so eine Popsängerin, hat im Sommer ein Album namens Brad rausgebracht. Und das Album hat den Sommer sehr geprägt und stand für einen Sommer, in dem Frauen machen, was sie wollen und ihnen egal ist, was andere denken.
Das hat natürlich super zu Harris gepasst, die ja im Sommer als neue Kandidatin präsentiert wurde, ne?
Genau. Und das hat sie dann gleich auch für sich beansprucht. Charlie XCX hat auch selber auf X gepostet, Kamala is Brad. Mhm. Und das hat dann halt, das hat zu einem super Start in die Kampagne geführt. Das heißt, sie spricht vor allem junge Menschen an, aber insbesondere junge Frauen.
Am Anfang, ich erinnere mich, wie sie Biden abgelöst hat als Kandidatin, gab es einen richtigen Hype. Also das Internet wurde überschwemmt mit Memes und O-Tönen und Videos und viele haben damals gewarnt und gesagt, na Moment, es dauert noch bis zu den Wahlen, der Hype muss irgendwann mal seinen Peak erreicht haben und dann wieder abflauen. Sieht man das, flaut das wieder ab oder ist das nach wie vor groß?
Natürlich ist der Hype, der am Anfang da war, wahrscheinlich nicht mehr so präsent da, weil es einfach keine Neuigkeit mehr ist. Im Sommer waren das große News, weil es ja auch was Besonderes ist, weil sie eine schwarze Frau ist, die keine Kinder hat, allein schon deshalb. Und jetzt zum Beispiel versucht sie immer wieder in Podcasts zu gehen, in Shows zu gehen, die insbesondere junge Leute zu interessieren. Als Beispiel haben wir hier den Call Her Daddy Podcast. Warum das so spannend ist, dass sie eben dort war, erzähle ich jetzt eben.
Das musst du älteren Leuten wie mir erklären. Okay. Call Her Daddy habe ich im Leben noch nicht gehört. Was ist das?
Ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe vielleicht, Robert.
Eben, aber genau deswegen interessiert es mich jetzt.
Call Her Daddy ist der zweitbekannteste oder erfolgreichste Podcast auf Spotify. Der erfolgreichste Podcast ist immer noch der von Joe Rogan. Betrieben wird er von der Host Alex Cooper. Das ist eine junge, weiße Frau. Den Podcast gibt es seit 2018 und es ist ein Interview-Podcast. Das heißt, meistens werden da Stars interviewt, wie zum Beispiel Katy Perry oder Miley Cyrus, aber auch andere spannende Persönlichkeiten. Anna Delvey war zum Beispiel auch dort, die berühmte Betrügerin. Oder Amanda Knox, die in Italien wegen Mordverdacht im Gefängnis gesessen ist. Und ungefähr hören 10 Millionen UserInnen jede Folge.
Wow. Okay.
Also ungefähr
was schon
unsere,
viel ist. Ganz genaue Zahlen gibt es jedoch nicht. Und Kamala Harris war vor einigen Wochen eben dort. Und das Spannende an dem Podcast ist, dass er kein politischer Podcast ist. Den Podcast hören vor allem junge Frauen. Die Zielgruppe ist aber trotzdem eher heterogen, weil es genauso viele republikanische wie demokratische Frauen gibt, die den Podcast hören.
Und da hat man sich sozusagen persönlich kennenlernen können. Da hat sie über ihr Privatleben dann gesprochen, oder?
Sie hat teilweise über Privatleben gesprochen, aber auch viel über politische Inhalte. Also es ging viel um Themen, die zum Beispiel auch republikanische Frauen interessieren, wie Abtreibungen, Kinderlosigkeit, Student Loans. Das sind alles Themen, die angesprochen wurden. Man muss auf jeden Fall erwähnen, dass der Podcast nicht journalistisch war, weil die Fragen sehr unkritisch waren. Was Alex Cooper aber auch am Anfang dazu gesagt hat, dass sie einfach diese Frauenthemen so interessieren und so selber auch mitnehmen, dass es ihr einfach wichtig war, Kamala Harris da einzuladen. Und das hat auch zu viel Kritik geführt, unter anderem von den republikanischen HörerInnen von Call Her Daddy. Und aber mal sehen, wie erfolgreich das im Endeffekt war, kann man natürlich jetzt so ad hoc nicht sagen.
Okay, das ist so. Klar, das ist nicht journalistisch. Das hat man Harris vorgeworfen, dass sie sich eher nicht den harten Interviews stellt und gegrillt wird. Ja. Wobei sie inzwischen Interview auf Fox gegeben hat und da wurde sie tatsächlich gegrillt. Ich habe mir jetzt nicht, weil ich das alles gut kenne, sondern ich habe mich schlau gemacht, weil du, Natalia, dir diese Call Her Daddy und Ähnliches angesehen hast. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite die jungen Männer, die wiederum sehr stark von Trump ins Visier genommen werden, weil er weiß, da gibt es viele Stimmen zu holen. Das sind viele junge Männer, die möglicherweise gar nicht zur Wahl gehen, aber wenn sie zur Wahl gehen, dann würden sie für ihn stimmen. Deswegen versucht er, die zu motivieren. Und das nennt man the Bro Vote.
Ja.
Also die Wählerstimmen der Bros, das sind vom Brother.
Ja.
Und das ist so quasi der Slangbegriff für Typ, Kumpel, so irgendwie. Und wie kriegt er die jetzt? Auch Trump und auch die Republikaner versuchen das über Medien zu machen, die jetzt eben nicht New York Times, Time Magazine, Washington Post, also die Medien sind, die wir kennen, sondern über Social Media Stars und auch Podcasts. Und da gibt es Leute, von denen ich davor auch noch nie gehört habe, wie zum Beispiel die Nelk Boys. Das ist ungefähr für die jetzt junge Generation das, was Sean Hannity oder Tucker Carlson für die Älteren sind. Also konservative, sehr populäre Stars, die ihre eigenen Kanäle haben und wahnsinnig viele Leute erreichen.
Und die machen das über Podcasts?
Die machen das über Podcasts und über YouTube. Da gibt es YouTube-Kanäle und Podcasts. Die sind so bekannt in Amerika, die haben eigene Getränke, die sie auf den Markt bringen und die wahnsinnig erfolgreich sind. Also das ist wirklich riesig. Also da erreicht man wahnsinnig viele Leute.
Und wer ist ihre Zielgruppe? Sind das vorwiegend auch junge Männer? Oder?
Junge Männer, genau. Und eine Sache, über die man auch sehr viele Leute erreicht, vor allem Männer, ist das UFC, dieses Ultimate Fighting, wie heißt das nochmal? Ultimate Fighting Championship, so heißt das. Das ist so eine Art Brutalo-Kampfsport, in dem so ziemlich alles erlaubt ist. Also Boxen und Kicken und so weiter, alles in einem. Und der ist wahnsinnig populär. Und da tritt dann zum Beispiel auch Trump auf, einfach indem er dort ist. Also der wird dann eingeladen, der sitzt gleich dort beim Käfig, findet in einem Käfig statt, in einer riesen Arena. Und da zeigt er sich in dem Umfeld und wird dann von denen wahrgenommen, die möglicherweise dann auch für ihn stimmen.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, was vielleicht auch interessant ist, ist die Rolle von X. Weil ja der Elon, also gefühlt sehe ich irgendwie 10-mal mehr Elon Musk-Tweets und republikanische Tweets als okay. vor ein paar Wochen.
X von den meisten Leuten immer noch Twitter.
Twitter genannt. Vormals, ne? Twitter. Also ich sehe das irgendwie ständig und kriege auch ganz viel so, gut, ich folge natürlich auch Accounts aus Amerika, das ist klar, beruflich und weil es mich interessiert, aber ich kriege jetzt die ganze Zeit Content angezeigt, entweder von ihm selbst, von Elon Musk selbst oder auch von Accounts, die einfach Donald Trump nahestehen. Und was hat, da frage ich mich, was hat es damit auf sich? Also Elon Musk ist ja offensichtlich irgendwie dem Wahlkampfteam von Donald Trump beigetreten, macht ganz offensiv Wahlkampf und jetzt gibt er auch ganz viel Geld aus. Robert, kannst du mir darüber was sagen?
Elon Musk ist der reichste Mann der Welt, so viel ich weiß, aktuell auch. Der hat sich 2022 die Mehrheit an Twitter gesichert, hat es dann umbenannt in X. Und er hat sich ungefähr zur selben Zeit auch auf die Seite von Donald Trump geschlagen und ist ein Sprachrohr der konservativen Rechten in Amerika geworden. Sein wichtigstes Anliegen ist die Meinungsfreiheit. Er sagt, er ist ein radikaler Befürworter der Meinungsfreiheit. Ihn hat das wahnsinnig gestört, dass auf Twitter Leute gesperrt werden. Er hat all diese Sperren wieder aufgehoben. Wir wissen ja, Donald Trump war auch gesperrt.
Genau.
Diese Sperre hat Musk auch wieder aufgehoben. Das war so, das ist ja eigentlich komisch. Ich meine, Elon Musk ist der Besitzer, Gründer des Unternehmens Tesla, das Elektroautos herstellt, mhm. und Donald Trump ist eigentlich der absolute Befürworter der Verbrennerautos. Also eigentlich müssten die beiden ja in vielen Punkten einander komplett konträrer Meinung sein. Tatsächlich aber unterstützt Musk Trump jetzt im Wahlkampf und jetzt hat er das in den letzten Monaten auch wirklich formalisiert. Er hat eine sogenannte PAC gegründet, das ist eine Art Wahlkampf-Unterstützungsmaschine mit viel Geld. Die nennt er America PAC. Und jetzt in der Schlussphase verlost Elon Musk über diese PAC pro Tag $1 Million unter allen registrierten Wählern, die eine konservative Plattform unterschreiben, also eine Art Programm unterschreiben.
Eine Petition.
Eine Petition und sich bekennen zu dem Recht, Waffen zu tragen
und freier Meinungsäußerung.
Und der Meinungsfreiheit, mhm. genau. Und das ist ein wenig anrüchig, denn es ist in Amerika verboten, Geld dafür auszugeben oder jemandem Geld dafür zu geben, dass er sich registrieren lässt. Und er vergibt diese Million, er verlost diese Million aber nur unter registrierten Wählern, mhm. die nachweisen müssen, dass sie registriert sind. Das ist jetzt eine Grauzone. Er bezahlt sie nicht direkt dafür, dass sie sich registrieren lassen, aber er motiviert sie mit Geld mhm. dazu. Das wird möglicherweise noch vor irgendeinem Gericht landen. Allerdings wird es dann irrelevant sein für die Wahl, denn die Wahl wird längst stattgefunden haben.
Nur ganz kurz am Rande, weil Elon Musk schon eine faszinierende Figur ist. Der hat ja lange Zeit, also Donald Trump hat Elon Musk bewundert ihn schon lange. Umgekehrt kann man das wirklich nicht behaupten. Elon Musk hat mehrmals gesagt, dass er Trump für einen absoluten Idioten hält. Wir haben über Musk auch mal ein Cover gemacht, wenn es interessiert, vor ein paar Wochen, wo das alles drinsteht. Und der Turn kam eben erst vor kurzem. Na, und das ist ganz interessant, so die Radikalisierung von Elon Musk. Wenn man die ein bisschen beobachtet hat, da gibt es auch ein Buch, sehr spannend. Ja.
Mhm. Musk wird tatsächlich ganz offensichtlich von dem Algorithmus auch bevorzugt.
Ja.
Und ich glaube gar nicht, dass das ein Algorithmus ist. Ich glaube, dass das möglicherweise, also bei einem Account kann man das sicher so steuern.
Ja, ja.
Denn ich folge absichtlich Elon Musk nicht auf X,
trotzdem,
auf Twitter,
ne? Ja.
Sehen die ganze Zeit.
Ja,
und ich
genau.
folge beiden Accounts von Kamala Harris. Und ich sehe von ihr so gut wie nichts.
Genau dasselbe.
Also das muss
ist bei
irgendeinen
mir auch.
Grund haben.
Ja.
Und es liegt jetzt nicht an meiner generellen Verfasstheit, glaube ich. Ja.
Mhm.
Und es ist auch nicht so, dass ich Elon Musk jetzt nicht folgen würde. Ich würde dem sowieso folgen, weil es mich interessiert. Aber ich wollte es einfach auch testen. Und, mhm. und es ist.
Man muss ihm wirklich nicht folgen, um ihn ständig zu sehen.
Genau, ja. ja. Und es sind, ich meine, dafür, dass das doch ein wirklich genialer Unternehmer ist, nehme ich an, sind seine Tweets auch oft überraschend schlicht, muss ich sagen. Aber gut, jeder wie er möchte. Zu Musk muss man noch eines sagen und zu seiner PAC. Die haben jetzt auch auf Twitter einen Kanal eingerichtet, der ausschließlich dazu da ist, um angebliche oder vermutete irreguläre Dinge bei der Wahl zu melden. Und da klingeln natürlich schon alle Alarmglocken, denn das war ja die große Verschwörung, die große Lüge von Donald Trump bei der Wahl 2020, die er eindeutig verloren hat. Nach allen Gerichtsurteilen und allen Untersuchungen hat er immer behauptet, er habe sie nicht verloren, die Wahl sei geschoben worden. Und Musk, der Wahlhelfer von Donald Trump, richtet jetzt einen eigenen Kanal ein, wo man wieder angebliche Betrugsvorwürfe etc. melden kann. Und klar ist es ist nie falsch zu melden, wenn man das Gefühl hat, irgendwo wird etwas wird betrogen oder gelogen. Aber wir wissen natürlich alle, sowas auf Social Media zu machen, ist in Wahrheit eine Verbreitungsmaschine für Gerüchte. Hingegen, wenn man das an eine Behörde meldet, würde das ernsthaft untersucht. Das heißt, was Musk hier tut, ist ein wenig die Vorbereitung einer neuerlichen Verschwörung, dass Trump die Wahl möglicherweise verliert, weil sie geschoben wurde. Und genau. Siobhan, du hast dich jetzt genau mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt.
Genau, also er hilft dem, was eigentlich eh schon längst im Gang ist. Also die Republikaner haben ungefähr 200.000 sogenannte Wahlbeobachter rekrutiert, die jetzt überall tatsächliche oder eingebildete Unregelmäßigkeiten melden. Ne? Da reicht es zum Beispiel, wenn jemand einen südamerikanisch klingenden Nachnamen hat, dass sie dann behaupten, naja, das ist jetzt ein illegaler Einwanderer, der darf gar nicht wählen. Die melden dann diese Namen der Behörden und die Behörden müssen jeden einzelnen Fall überprüfen oder wenn jemand die Adresse geändert hat oder so. Ne? Also da gibt es ganz massive Störungen des Wahlprozesses. Aber das Ganze könnte am Ende dazu führen, wenn wir uns vorstellen. Also stellen wir uns mal das Szenario vor, dass in der Nacht von 5. auf den 6. November wird es kein Wahlergebnis geben. Es wird höchstwahrscheinlich nicht feststehen, wer gewonnen hat. Es könnte sein, dass es in etlichen Swing States, also in den umkämpften Bundesstaaten, total knapp ist. Und wir müssen schon davon ausgehen, dass Trump dann anfängt mit dem, was er schon 2020 gemacht hat, dass er sagt, ich habe gewonnen, dass er auch dort sagt, wo Harris vorne liegt, ich habe da gewonnen und das stimmt alles nicht und dass er da eine massive Strategie fährt, wie schon vor 4 Jahren der Wahllüge. Ne? Also dass er sagt, ich habe es gewonnen und dabei stimmt das gar nicht.
Dazu muss man natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump in der Wahlnacht vorne liegt, ist deutlich ist hoch, höher.
Genau.
Denn es werden zuerst die Wählerstimmen gezählt dieses Wahltages.
Aus den Wahllokalen und danach erst die Briefwahlstimmen.
Und dort wird Trump wahrscheinlich vorne liegen, zumindest in manchen wichtigen Staaten. Ja. Und die Briefwahlstimmen oder die Early Votes, auch die jetzt schon, die Wahl läuft ja schon, ne, die jetzt schon abgegeben werden, die dürfen in manchen Bundesstaaten erst dann ausgezählt werden. Und bei denen dauert es länger, die auszuzählen. Mhm. Und bei denen liegt Harris mit großer Wahrscheinlichkeit wiederum vorne.
Das heißt, traditionell wählen eher die Republikaner per Briefwahl und es sind
die Demokraten.
Die Demokraten per Briefwahl, pardon, genau. Und es sind allein in Georgia am ersten Tag des sogenannten Early Votings 300.000 Stimmen abgegeben worden im Early Voting. Das ist total viel.
Genau, ja. Das heißt, dieser Zeitverlust beim Zählen der Early Votes und der Briefwahlstimmen dient möglicherweise Trump dazu zu sagen, er liegt vorne, er hat die Wahl gewonnen.
Genau, so war es auch vor 4 Jahren genau. Schon. Da gibt es eine NGO, die nennt sich Project Democracy und die hat diese ganze Wahlbetrugserzählung, bricht die runter auf 3 Phasen und ich halte das für eine gute Art und Weise, das irgendwie zu erklären. Und die 3 Phasen, die nennen sich Deceive, also Phase 1 Deceive, also täuschen. Phase 2, disrupt, also stören. Und Phase 3, deny, also leugnen. Und diese dritte Phase, deny, leugnen, das wird anfangen in der Wahlnacht. Ja, es wird wahrscheinlich in der Wahlnacht anfangen. Ich möchte kurz noch über diese 3 Phasen was sagen, weil das ist genau das, was wir in den letzten Monaten schon beobachtet haben. Bei der Täuschung geht es eben darum, ein Narrativ zu verbreiten und zu sagen, die Wahlen sind manipuliert worden. Und das machen sie eben, indem sie zum Beispiel massenhaft Wähler anfechten, also indem sie zum Beispiel sagen, Kriminelle dürfen wählen, illegale Einwanderer dürfen wählen, Leute, die gar nicht berechtigt sind. Das dürfen ja natürlich nur amerikanische Staatsbürger wählen. Ne? Und dass sie zum Beispiel auch Dinge fordern, die Wahlauszählung verzögern. Zum Beispiel eben, dass man alle Wahlstimmen, also alle Briefwahlkuverts einmal händisch zählen muss, bevor sie automatisch ausgezählt werden. Ne? Damit sind sie durchgekommen in einigen Bundesstaaten.
Wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, dass jeder Bundesstaat sein eigenes Wahlrecht
hat. Genau, und das macht alles unendlich kompliziert, aber ich werde trotzdem ein paar Beispiele rausgreifen. Ich möchte nur eines sagen zur Behauptung, dass massenhaft illegale Einwanderer abstimmen können. Also Trump und sein Team, die verbreiten dieses Narrativ massiv. Ja. Die sagen, die Demokraten lassen diese Leute hinein, damit sie registrieren sie als Wähler, damit sie für die Demokraten abstimmen können. Und da gibt es tatsächlich mehrere Studien, die belegen, dass das so gut wie nie passiert. Ne? Also bei den Wahlen 2016, die Trump ja gewonnen hat, da wurden 23,5 Millionen Stimmen untersucht und da standen 30 davon in Verdacht, von Ausländern, also illegal abgegeben worden zu sein. Also, und das Lustige ist ja, dass es eigentlich ein totaler Widerspruch ist. Ne? Also wieso sollten illegale Einwanderer versuchen, sich registrieren zu lassen, um illegal abzustimmen? Weil sie würden damit ja eine Gefängnisstrafe riskieren und die Abschiebung. Also es ergibt hinten und vorne keinen Sinn, aber das macht nichts. Das stört Trump nicht, das stört seine Mitstreiter nicht und sie müssen auch keine Belege für ihre Behauptungen liefern. Es gelten einfach andere Regeln. Gut, das einmal zum Ersten, zur ersten Phase dieses Projekts Wählertäuschung, nämlich Deceive und Täuschen. Das ist das, was im Vorfeld passiert. Und die zweite Phase, Disrupt, also Stören, das hat auch schon begonnen, diese Phase. Da geht es nämlich darum, ganz konkret den Wahlprozess zu stören. Und das kann eben viele Formen annehmen. Da geht es eben darum, was ich vorher gesagt habe, diese sogenannten Wahlbeobachter, die ganz massiv das System überlasten, indem sie ganz viele angebliche Unklarheiten und Unregelmäßigkeiten, wie eben das mit den Nachnamen. Ne? Also die haben echt dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen aus den Wählerregistern gestrichen werden und die müssen dann extra wieder hingehen und sich wieder eintragen lassen. Und es gibt auch mehr als 100 Klagen in verschiedenen Bundesstaaten wegen dieser Unregelmäßigkeiten bei Registrierungen. Zum Beispiel in Arizona, da wollen die Republikaner durchsetzen, und Arizona ist ein wichtiger Swing State, da wollen sie durchsetzen, dass Richter die Ergebnisse wegen Verfehlungen und Unregelmäßigkeiten für ungültig erklären können. Was das ist, eine Verfehlung oder eine Unregelmäßigkeit, das wird da überhaupt nicht erklärt. Und wenn das dann der Fall wäre, dann müsste man diese Wahlen wiederholen. Also es ist ein massiver Versuch, da einfach zu stören.
Aber 2020 haben die das ja auch versucht und sind letztlich bei jedem der Gerichtsverfahren gescheitert. Also da ist kein einziges Verfahren durchgegangen.
Genau, aber jetzt versuchen sie schon
im Vorfeld. Könnte das jetzt anders sein?
Naja, ich möchte noch ganz kurz zu dieser Leugnern-Sache und dann würde ich ganz konkret erklären, was jetzt der Unterschied ist, weil er ist ja jetzt nicht Präsident. Das ist der Unterschied. Das heißt, er kann weniger machen, aber man muss sich überlegen, es ist allein schon der Versuch, das alles zu stören, sät massiv Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahlen. 2/3 der Republikaner glauben ja, dass die Wahlen tatsächlich Trump gestohlen wurden 2020 und das ist einfach ein totaler ein Schaden für die Demokratie, muss man sagen. Also was muss geschehen, damit dieser Verlust an Glaubwürdigkeit wieder ausgeglichen wird? Das wird Jahre dauern. Ja, also langfristig gibt es da wirklich einen Schaden. Und die dritte Stufe, also die dritte Phase ist eben das Leugnen. Das wird eben, da bin ich mir ziemlich sicher, in der Wahlnacht schon beginnen. Und da könnte es auch kommen, dazu Druck auf Beamte zu machen, um die Bestätigung der Wahlergebnisse auf Bezirksebene zu verweigern. Also Trump hat ja ganz viele Beamte eingesetzt in den lokalen Gremien. Die könnten zumindest versuchen, das anzufechten, also auf Bezirksebene, in den Gerichten und dann auch auf Landesebene. Und wenn das nicht funktioniert, können sie immer noch versuchen, die Bestätigung der Ergebnisse im Kongress zu beeinträchtigen. Und da muss ich jetzt, glaube ich, mal kurz erklären, wie eigentlich das Prozedere der Wahl, also der Bestätigung des Wahlergebnisses abläuft. Also wenn das nicht gelingt, die Wahlergebnisse anzufechten vor Bezirksgerichten, vor nationalen Gerichten, dann könnte es zum Supreme Court gehen und der ist mehrheitlich republikanisch, 3-6. Aber es kann ihm auch, wenn ihm das immer noch nicht hilft, dann kann Trump auch noch die Bestätigung im Kongress stören, wie es ja 2021 der Fall war. Nur gibt es da eine Änderung im Prozedere. Da hat die Biden-Administration ein bisschen versucht, sozusagen der Störung zuvorzukommen, damit die Republikaner eine Ablehnung der Ergebnisse überhaupt in Erwägung ziehen können. Also damit der Kongress das überhaupt in Erwägung zieht, braucht es jetzt im Repräsentantenhaus und im Senat jeweils ein Fünftel der Abgeordneten. Das war bis vor kurzem, hat es da nur einen Abgeordneten jeweils gebraucht. Jetzt braucht es ein Fünftel. Also das ist schon ein Unterschied. Und um die Ergebnisse dann tatsächlich für nichtig zu erklären, braucht es eine Mehrheit in beiden Kammern. Und das wird nicht geschehen. Also er wird nicht damit durchkommen. Und dadurch, dass er nicht Präsident ist, hat er auch nicht mehr die Macht, die er das letzte Mal hatte.
Ja. Und es gab ja auch beim letzten Mal schon Republikaner, die sehr aufrecht dafür gekämpft haben, dass der demokratische Prozess zu Ende geführt wird.
Ja.
Nämlich namentlich Mike Pence,
genau.
Der Vizepräsident, der sich nicht unter Druck setzen hat lassen von Trump, obwohl die Menge draußen geschrien hat, hängt ihn auf. Der ist im Kongress geblieben, obwohl ihm auch seine Sicherheitsmitarbeiter, also seine Bodyguards geraten haben, sie wollen ihn rausbringen. Der wollte bleiben und hat dafür gesorgt, dass das Ergebnis bestätigt wird und der demokratische Prozess zu Ende geführt wird.
Gut, es gab wirklich massive Gewalt auch an dem Tag. Es gab auch Tote. Es gibt Leute, die fürchten, dass das wieder passiert. Das glaube ich eher nicht. Ich meine, Biden ist jetzt Präsident. Das heißt, er kann die Sicherheitskräfte nach Washington schicken, um das Kapitol zu schützen. Das wird er auch machen. Und ich glaube, ganz viele von diesen Milizen, da gab es ja die Proud Boys und so, ne? Da gab es ja so viele Verurteilungen nach dem Sturm aufs Kapitol. Ich glaube, dass das schon auch abschreckend gewirkt hat.
Da wurden Haftstrafen verhängt, durchaus lange Haftstrafen.
Genau. Übrigens, Trump verspricht ja, die alle zu begnadigen, aber das nur am Rande. Also ich glaube nicht, dass es so massive Gewalt geben wird jetzt oder einen Sturm aufs Kapitol. Aber was schon sein kann, ist, dass es zu massiven Unruhen kommt. Und womit man schon auch rechnen muss, ist, dass sie Wahllokale angehen. Also dass Trumps Anhänger Wahlbehörden und Auszählungsorte angreifen. Es gab ja auch massive Drohungen schon gegen
Leute. Das gab es allerdings auch bei den Midterms und da ist tatsächlich nichts passiert.
Ja, aber man muss mal damit rechnen, würde ich sagen.
Na gut, jetzt sind wir eher bei den betrüblichen Überlegungen gelandet. Mhm. Um das Ganze jetzt noch mit ein wenig Heiterkeit zu beenden, habe ich rausgesucht, man kann in Amerika wetten, auf so ziemlich alles, was mit der Wahl zusammenhängt. Nicht zuletzt aufs Ergebnis. Da liegt übrigens Trump weit vorne. Da liegt er bei über 60%.
Interessant. Mhm.
Man kann aber auch darauf wetten, was zum Beispiel Trump in seiner jeweils nächsten Rede sagt. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf. Sie hören ihn am Mittwoch, frühestens. Und es gibt zum Beispiel die Wette, was wird er heute, am Dienstag, bei seiner Rede in North Carolina sagen? Und zwar, da geht es jetzt nur um einen Begriff. Wird er zum Beispiel das Wort McDonald's sagen?
Wie stehen da die?
Die Chance ist 92%. Also da kann man darauf zu wetten, ist annähernd sinnlos. Mhm. Er wird sagen, und wenn man, da kriegt man quasi wenig Geld dafür. Warum wird er McDonald's sagen? Natalia, du hast es, glaube ich, verfolgt.
Warum wird er McDonald's sagen? Naja, weil er vor einigen Tagen selbst bei McDonald's war, und zwar im Swing State Pennsylvania. Er hat dort Pommes serviert und unter anderem gesagt, dass er schon immer mal bei McDonald's arbeiten wollte. Und mit solchen Inszenierungen, die er auch sehr präsent auf TikTok, Twitter, also X, Instagram postet, versucht er ganz klar, die Arbeiterklasse anzusprechen. Er hat kürzlich war auch in der Bronx bei einem Friseur zu Besuch, hat das auch sehr präsent gepostet. Und das hat jetzt eben auch mit McDonald's gemacht.
Deswegen auch der Begriff French Fries, 27%. Mhm. Interessanterweise auch Voter-ID. Das ist jetzt wieder ein Hinweis auf diese Frage, wer registriert sich als Wähler oder als Wählerin.
Was muss man herzeigen, damit man...
Genau, um das in Frage zu stellen, wird der Voter-ID sagen. Helene ist natürlich der Hurricane.
Und auch die Anzahl der man kann auch wetten, also man muss einen Begriff mindestens so und so oft
richtig,
sagen.
Richtig, zum Beispiel der Begriff Grenze, der sehr zentral ist bei Trump, Border. Man kann darauf wetten, dass er öfter als 30 Mal in seiner Rede Border sagt. Man kann auch darauf wetten, dass er öfter als 20 Mal sagt. Unterschiedliche Quote. MAGA, also Make America Great Again, all das. Drill, Baby, Drill. kommt auch vor.
Warum? Was ist das?
Das ist, da geht es darum, dass er verspricht, dass wenn er Präsident wird, wird wieder nach Gas gebohrt.
Fracking.
Ohne Ende. Mhm. Es wird Fracking geben, mhm, und die Industrie wird von billigen Energiepreisen profitieren, und all das verspricht er. Auf das kann man wetten. Ich sage jetzt die Website nicht dazu, um keine Werbung zu machen, aber wer ein dringendes Bedürfnis hat, da zu wetten, wird es bestimmt finden. So, jetzt noch eine letzte Botschaft.
Genau. Es ist jetzt der vorletzte Podcast. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Podcast kommende Woche.
Vor der Wahl.
Vor der Wahl, genau. Dann finden die Wahlen statt. Dann werden Sie uns natürlich nach wie vor hören. Aber bevor die Wahlen stattfinden, haben wir den letzten Podcast kommende Woche. Und da wollten Sie jetzt aufrufen dazu, wenn Sie Fragen haben, die Sie gern besprochen hätten in dem Podcast, dann teilen Sie uns diese Fragen doch mit und wir werden versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Bitte an Robert Treichler.
Ich sage meine Mailadresse, ja, nämlich Nachname.Vorname. Treichler, das, ich buchstabiere es, Theodor, Richard, Emil, Ida, Cäsar, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard, Treichler.Robert@profil.at.
Bitte mit dem Betreff US-Wahl.
Genau.
Damit wir uns auskennen.
Beantworten wir gerne. In der absoluten Flut meiner E-Mails auch die richtigen finde. Gut, vielen Dank. Danke, Natalia.
Dankeschön.
Danke, Siobhan. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ganz bestimmt bis zum nächsten Mal.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.